Zukunft denken mit Michel Friedmann.
Michel Friedmann, in offenen Gesellschaften, in Demokratien ist Protest eine wichtige Äußerungsmöglichkeit eines jeden Bürgers, einer jeden Bürgerin. Proteste haben in den letzten Jahren zugenommen. Erinnern wir uns an die Klimaproteste, an die Proteste gegen den Russland-Ukraine-Krieg. Und jetzt haben wir wieder aktuell die Nahost-Proteste auf der Straße. Können Sie uns mal erklären, wann ist Protest richtig, wichtig und legitim?
Grundsätzlich ist das Demonstrationsrecht eines der zentralen Freiheitsrechte von Freiheit, Demokratie und gelebter, engagierter Bürgerschaft. Und dieses Demonstrationsrecht ist deswegen hoch geschützt in allen Demokratien. Es ist die äußerste und äußerlichste Form, wo Bürger und Bürgerinnen ihre Anliegen, ihre politischen, aber sonstigen Anliegen auf die Straße bringen können, aber auch gegen Regierungspolitik protestieren können. So gesehen ist das Demonstrationsrecht zentral für eine demokratische Gemeinschaft. Ob diese Demonstrationen richtig, falsch, gut und böse sind, sind keine rechtlichen Beurteilungen, sondern sind politische Beurteilungen. Die einzigen Einschränkungen, und das ist äußerst restriktiv gehandhabt, und das ist auch richtig so, um eine Demonstration zu verbieten, sind offensichtliche Verstöße gegen Gesetze.
In Berlin gibt es im Schnitt 30 Demonstrationen, Kundgebungen pro Tag, die meisten bewilligt, zu allerlei Themen. Das heißt, dieses Recht auf Einbringen von Meinungen, was auch immer es ist, ist elementar für die Demokratie. Die einen werden zur Kenntnis genommen, die anderen nicht. Wir haben in den letzten Monaten Proteste auf der Straße gegen den Nahostkonflikt, gegen den Gaza-Krieg und da eskaliert es permanent. Wenn wir jetzt auf die Proteste schauen, wo liegt denn der Unterschied zu dem, was Sie gerade beschrieben haben, wenn es überhaupt einen gibt?
Insofern, als dass gerade bei diesen Protesten die Frage, ob Rechtsverstöße stattfinden, von großer Bedeutung sind. Beispielsweise kann eine Behörde die Auflage für so eine Demonstration feststellen, dass der Spruch from the river to the sea jedenfalls in Deutschland nicht skandiert werden kann, weil er letztendlich die Vernichtung des Judentums in Israel vor Augen hat. Gleichzeitig dürfen auch Symbole des Kalifats nicht auf Plakaten getragen werden, weil das Kalifat, wenn man es dann durchdringt, letztendlich die Frauenrechte einschränkt, letztendlich aber auch die Freiheits- und Demokratierechte abschaffen will. Solche Auflagen sind also ein Grundbestandteil auch der Genehmigung. Dann kommt allerdings die praktische Seite. Wenn eine Demonstration stattfindet und solche Plakate getragen werden, soll die Polizei eingreifen oder nicht? Auch hier gilt das Prinzip der Verhältnismäßigkeit und der Eskalationsgefahr der Gewalt. Wenn allerdings die Polizei zum Ergebnis kommt, dass diese Probleme nicht da sind, dann können sie einzelnen Demonstranten und Demonstrantinnen diese Plakate wegnehmen, beschlagnahmen, Strafanzeigen stellen. Wann eine gesamte Demonstration aufgelöst wird, liegt wiederum im Ermessen der Polizei, denn man muss sich immer wieder vorstellen, dass eine solche Maßnahme zu großer Gewalt führen kann. Aber es gab bereits Demonstrationen in Deutschland, auch übrigens von rechtsextremistischer Seite, wo die Polizei dann diese Auflösung durchgeführt hat. Da hat jede Demokratie wiederum eigene Umsetzungen und Rechtsverordnungen. Aber eins ist klar, der Verfassung und der Gesetze widersprechende Demonstration kann und in der Ultima Ratio muss aufgelöst werden.
Und das ist ja nicht immer eine ganz exakte Wissenschaft. Sie haben ja erwähnt, from the river to the sea, das ist ein Begriff, der noch vor dem 7. Oktober nicht zu großen Diskussionen Anlass gegeben hat. Jetzt ist er mittlerweile verboten worden. Wir erinnern uns an die Debatten in Deutschland um den Al-Quds-Tag, die Demonstrationen, die jährlich stattfinden, eine pro-palästinensische Aktion von extremen Haltungen. Der öffentliche Raum ist heilig für die Gesellschaft und er muss geschützt werden. Er ist aber auch einer der Freiheit. Die Universitäten sind jetzt ins Zentrum der Debatte gerückt, weil diese Protestler diese Universitätscampus weltweit, aber auch in Deutschland zum Teil besetzen. Ist das jetzt eine Grenzüberschreitung oder nicht?
Also wenn im Campus, in der Universität ein Zeltstadt aufgebaut wird, dann ist es bereits eine Frage des Hausrechtes und wenn die Universitätsleitung das nicht genehmigt hat, ist der Tatbestand des Hausfriedensbruches bereits gegeben. Also eine Demonstration ist im öffentlichen Raum, wie Sie es gerade gesagt haben, anzumelden und in der Regel zu genehmigen. Wenn allerdings Demonstrationen, Proteste auf privatem Raum stattfinden, das sind Universitäten, das sind auch Theater, dann haben wir eine andere Situation. Derjenige, der das Hausrecht hat, kann sagen, ihr, das, was ihr hier macht, ist mit uns nicht abgesprochen und ihr habt bitte eure Aktion abzubrechen. In den Universitäten in Deutschland ist es mittlerweile gang und gäbe, dass wenn solche Zeltstadtproteste stattfinden, sie von der Polizei geräumt werden. Das ist keine Selbstverständlichkeit und es zeigt dann schon, dass die Sensibilität und auch das Bewusstsein für die Brisanz dieser nicht nur antidemokratischen, sondern auch judenfeindlichen Aktionen sehr deutlich geworden sind, denn Universitäten räumen äußerst selten, und das hat jetzt nichts mit dem Thema Gaza zu tun, Studenten und Studentinnen durch die Polizei, denn auch die Universitäten empfinden sich ja grundsätzlich als geschützte Räume, in denen der Begriff der Meinungsfreiheit äußerst weit ausgedehnt werden kann. Wenn zum Beispiel dann Veranstaltungen, Diskussionsveranstaltungen an Universitäten stattfinden, würden diese, auch wenn es grenzwertige Bemerkungen gäbe, sehr selten die Polizei rufen. Allerdings, auch gerade im Verhältnis zum Gazakrieg, wenn man merkt, dass die Veranstalter eindeutig auf eine Hamas-Linie gehen, wenn sie verfassungswidrige Schilder und Aussagen machen, wenn sich also da etwas verdichtet und erst recht, wenn Gewalt ausgeübt wird, das heißt, wenn jüdische Studenten bedroht werden, wird mittlerweile auch die Polizei gerufen. Ich finde das richtig, weil ich glaube, dass das ein generalpräventives Verhalten ist. Es gibt in Demokratien ja keinen rechtsfreien Raum. Das heißt, selbst das Demonstrationsrecht, so wie die Meinungsfreiheit, die höchsten Rechte, die man in der Demokratie mit verfolgen kann, stehen nicht im rechtsfreien Raum, sondern in der Wechselwirkung zu Artikel 1 Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, aber auch zu den normalen Gesetzen.
Wenn wir jetzt weltweit auf diese Proteste der pro-palästinensischen Aktivisten schauen, wie ordnen Sie das ein? Viele finden das ja per se eine Grenzüberschreitung. Wo finden Sie, beginnt diese und wie verhält es sich in den Quantitäten aus Ihrer Sicht?
Das völlig Unstreitige, das Selbstverständliche, das durch die Demonstrationsfreiheit geschützt bleiben muss, ist, wenn Menschen sich beispielsweise zu einer Demonstration treffen und fordern, es soll ein Staat Palästina geben. Das ist eine völlig neutral rechtlich zu bewertende und auch politisch zu bewertende Aussage, wenn es um die Frage von Demonstrationen geht. Es wird dann, um das andere Extrem zu nehmen, nicht mehr hinnehmbar, wenn gefordert wird, wir hatten es schon angesprochen, from the river to the sea, oder wenn gefordert wird, Palästina statt Israel. Jede Frage, die mit der Vernichtung des Staates Israel korreliert, ist bereits eine grenzwertige Forderung, wo das Versammlungsrecht und das Demonstrationsrecht unter Umständen in Frage gestellt wird. Überall dort, wo Gewalt gefordert wird, entweder auf Plakaten oder verbal, muss der Rechtsstaat eingreifen durch die Polizeikräfte, die dort vorhanden sind. Und gerade wenn wir auch über den Gaza-Krieg sprechen, wobei man noch mal anders sagen muss, wenn wir immer von Gaza-Krieg sprechen, die Angreifer kamen mit der Hamas aus Gaza und Israel verteidigt sich, ob verhältnismäßig, das ist ja auch in Israel streitig, muss auch da festgestellt werden. Die Verharmlosung oder gar das Bejubeln der brutalen terroristischen Morde der Hamas würde auch zu einer sofortigen Unterbrechung und dem Abbruch einer Demonstration führen.
Nun, die Demokratien funktionieren ja anders als Diktaturen. Sie lassen sich Zeit, sie nehmen einen Prozess in Kauf, einen Prozess, den wir auch dem Gesellschaftsvertrag unterordnen können, da etwas ausgehandelt wird. Diese Zeit, die sich genommen wurde oder die sich Universitätsleitungen oder Behörden oder Polizei nehmen, die ist ja gerade jetzt in dieser konkreten Situation oft für die jüdischen Zuschauerinnen und Zuschauer sehr belastend, weil sie sagen, wieso reagieren die Leute nicht schneller, wieso wird das nicht beendet? Wie stellen Sie sich dazu?
Ich kann das vollkommen verstehen. Es ist doch selbstverständlich, dass jüdische Menschen in Anbetracht der Brutalität, ja der Unmenschlichkeit des größten Verbrechens an Juden seit der Shoah höchst sensibel und auch mit Angst reagieren, erst recht, wenn sie sehen, dass in Zürich oder in Frankfurt oder in Wien oder in Paris oder in London große Demonstrationen auf der Straße sind, die sich auf der Seite der Hamas stellen oder undifferenziert auf der Seite der Palästinenser, die, das möchte ich aber auch ausdrücklich sagen, wenn sie zivile Opfer erleiden, unser Mitgefühl genauso verdienen wie alle anderen Menschen auch. Auf der anderen Seite muss ein Staat immer so eine Übergangsphase mittragen, um auch einen gesellschaftlichen Konsens zu erreichen, warum der Staat Demonstrationen auflöst, warum er auch billigend in Kauf nimmt, dass daraus Gewaltsituationen entstehen. Ich glaube auch, dass die europäischen Gesellschaften, auch Deutschland, zu spät und zu nachlässig erst reagiert haben. Aber ich würde feststellen, dass jedenfalls, was die Universitätsprozesse angeht, alle Länder mittlerweile auch aus den Bildern, die wir aus Amerika gesehen haben, von Columbia und anderswo, eine Verhältnismäßigkeit gefunden hat. Anders immer noch die Proteste auf der Straße. In Hamburg gab es zweimal, das ist jetzt nicht unmittelbar mit dem Staat Israel verknüpft, Demonstrationen zugunsten eines Kalifats, auch in Deutschland. Da muss man sich schon die Augen reiben, dass solche Demonstrationen nicht verboten werden und auch von den Gerichten sehr zurückhaltend verboten werden, denn immerhin ist Ziel dieser Demonstrationen, einen islamischen Staat einzuführen. Und hier habe ich wiederum wenig Verständnis, dass wir rechtlich nicht in der Lage sind, eine deutlich antidemokratische Konzeption, die auf deutschen Straßen und anderswo vertreten wird, ja sogar als das Richtige gepriesen wird, nicht von der Straße fernzuhaben. Aber auch hier muss man immer wieder diskutieren, dass jede Form von Verbot, jede Form auch von Eingriff der Polizei, was ja richtig ist im Rechtsstaat, überprüft wird. Was wir also erleben, ist, dass Städte eine Demonstration verbieten, aber Gerichte dann immer zugunsten oder sehr oft zugunsten der Demonstrationsfreiheit entscheiden. Allerdings mit Auflagen. Immer mehr Auflagen, die dann die Polizei hoffentlich konsequent durchsetzt. Wenn die Polizei das nicht konsequent durchsetzt, dann erleben nicht nur Juden und Jüdinnen, sondern ich glaube viele Menschen eine große Frustration. Ich finde zu Recht.
Ein anderer Begriff, und jetzt nicht das Kalifat, ist jener des Genozid, den man jetzt immer wieder auf der Straße liest. Also die Kritik an Israel, dass sie einen Genozid in Gaza vollführen. Dieser Genozidbegriff ist ja völkerrechtlich sowieso anders definiert, als er allgemein verstanden wird. Aber wie stehen Sie zu diesem Begriff?
Sowohl der Genozidbegriff als auch der Apartheid-Vorwurf gegenüber Israel ist eine Unverschämtheit im doppelten Sinne des Wortes. Nehmen wir mal wirklich das, was mit der Apartheid verknüpft war. Die Apartheid war, dass die Gleichstellung von schwarzen und weißen Menschen in Südafrika nicht gewährleistet war, auch die rechtliche nicht. Sie erinnern sich, ob Restaurants, Parkbänke, Toiletten, schwarze Menschen hatten nicht die gleichen Rechte wie weiße Menschen. Nun kann man zum Staat Israel auch zu dieser Regierung stehen, wie man will, aber es gibt kein einziges Gesetz, das Muslime oder arabische Israelis diskriminiert. Im Gegenteil, wir haben sogar in der Knesset arabische Israelis und wir haben auch kein Restaurant, kein Hotel und keine Parkbank, und das war ja der Alltag zwischen Kapstadt und ganz Südafrika, wo arabische Menschen oder auch arabisch-israelische Staatsbürger oder Muslime nicht dieselben Rechte hätten wie jeder andere Mensch in Israel. Deswegen ist hier es sehr nötig, politisch und öffentlich sehr deutlich entgegenzustehen, und darum ist es doppelt unverschämt. Ich war in Südafrika in diesen Jahren. Wer das dort erlebt hat, verkleinert und zerschmettert letztendlich die Erinnerung an eine der unmenschlich rassistischsten Regime, die wir kennengelernt haben. Also hier ist eine politische Antwort nötig, hier ist eine Auseinandersetzung und eine Aufklärung nötig. Juristisch, glaube ich, ist das jedenfalls kein Thema.
Im Moment sind diese Proteste oder Unibesetzungen vor allem solche, die sich gegen den Krieg in Gaza wenden. Je länger der Krieg dauert, desto mehr professionalisieren sich diese Bewegungen, werden zu einer weltweiten globalen Bewegung, die allenfalls auch nach dem Krieg Israel in Schwierigkeiten bringen könnte. Wie blicken Sie darauf?
In der Tat ist das jetzt das große revolutionäre Thema für alle, die jung sind. Und jede Generation sucht ein Thema, wo man sich auch sehr global wohlfühlt als junger Mensch, dass man auf der, ich sage anführungsstrichen, richtigen Seite ist. Das ist in diesem Fall die Seite der Palästinenser. Natürlich kann ich nachvollziehen, dass junge Menschen, wenn sie sehen, wie die Zerstörung von Gaza jetzt real geworden ist, aber auch sehen, dass Zivilisten durch Aktionen der Armee getötet worden sind, sich glauben, auf der richtigen Seite zu wähnen, wenn sie sagen, das ist das große humanitäre Thema, da muss man ran. Man muss sich allerdings bewusst machen, dass diese junge Generation da auch ran will, weil in Wirklichkeit das Thema des Kolonialismus und des Postkolonialismus deren Trigger ist. Also das ganz große Thema des 21. Jahrhunderts für die junge Generation ist das postkolonialistische Verhalten in ihren eigenen Ländern. Und es gibt kaum ein europäisches Land, das nicht kolonialisiert hat und in der Tat mit der Kolonialisierung großes Unrecht und Ausbeute der kolonialisierten Länder betrieben hat. Und jetzt kommt die Brücke zwischen beiden Themen, in dem gesagt wird, Israel ist auch ein kolonialistisches Land. Sie haben die Gebiete der Palästinenser kolonialisiert, haben auch in dem Sinne also Erde und damit geraubt und gleichzeitig der Menschen, die dort eigentlich ansässig sein würden und deren Staat, der nie entstanden ist, aber hätte entstehen müssen, gestohlen. Und jetzt kommt dann die Brücke aller Brücken. Und deswegen ist global auch der Israeli und damit der Jude ein weißer Mann in Anführungsstrichen. Und weißer Mann bedeutet das Schlimmste, was die Jugend heute denken kann. Denn Kolonialisation, Imperialismus, all diese Standardbegriffe, die wir immer wieder kennen und hören, sind jetzt auf Israel und alle Juden in dieser Welt zu übersetzen. Ein letztes. Der Jude ist also mit seinem Holocaust nicht mehr die einzigartigste Katastrophe, sondern steht, so die Ansicht dieser jungen Leute, der Debatte des Postkolonialismus im Wege, denn da sei eigentlich global die größte Verbrechenskette der Zivilisation festzuhalten. Dem ist jedenfalls, was das Letzte angeht, ganz klar zu widersprechen. Der Holocaust ist und bleibt singulär, weil er die organisierte Massenvernichtung eines Menschen, nur weil er Jude war, geplant hat, währenddessen die Kolonialisten, so schlimm die Kolonialisten gewütet haben, ja als Ziel nie hatten, beispielsweise die Briten, alle indischen Menschen zu zerstören. Im Gegenteil, sie wollten sie ausbeuten als Arbeitskräfte und deswegen sind die Vergleiche immer schief. Aber wir müssen uns dieser Gemengenlage bewusst werden, warum und jetzt schließt sich der Kreis, warum deswegen die Aktionen ganz konkret gegen Israel eine solche Wucht und auch einen solchen Hass und aber auch eine solche verbale wie tatsächliche Gewaltentwicklungen genommen haben. Denn an dem Beispiel Israels demonstriert der globale Süden, aber mittlerweile auch die gesamte Linke in der Welt, was für ein böser, in Anführungsstrichen, Staat Israel sei. Ein weiteres, konkretes und gegenwärtiges Beispiel, wie Kolonialismus und Imperialismus andere zerstört, hier die Palästinenser.
Und nun trifft diese Art von Agitation bei jüdischen Menschen oft auf Ängste, Traumata, historische Erfahrungen und viele sagen, nicht schon wieder. Die einen vergleichen, was jetzt passiert an den Universitäten mit den 1930er Jahren, dass jüdische Menschen nicht mehr studieren oder lehren durften. Die anderen sind vielleicht sogar Teil der Kritik an der israelischen Regierung. Wie soll eine jüdische Gemeinschaft vernünftig auf so eine Entwicklung reagieren, ohne dass sie naiv darauf reagiert?
Diese Proteste sind nicht gegen die israelische Regierung, damit kann man leben, sondern diese Art von Proteste sind gekoppelt mit der Vernichtungsfantasie des Staates Israel. Wenn es von jüdischer Seite kommt, diejenigen, die also sagen, es soll im Nahen Osten einen Staat geben, Palästina statt Israel, oder ein Staat, wie auch immer er heißt, aber jedenfalls nicht mehr Israel, dann verstehe ich, dass auch innerhalb der jüdischen Gemeinde für diese Position nicht nur sehr wenig Verständnis, sondern auch große Kritik herrscht. Also es geht bei dem, was wir reden, schon um eine sehr radikale, maximale Forderung. Israel muss weg. Aus diesem Grund verstehe ich sehr viele Menschen, und zwar nicht nur Menschen, die traumatisiert aus dem Holocaust zurückgekommen sind, jüdische Menschen, die sagen, diese Form von Vernichtungsfantasien lassen wir nie wieder zu. Aber sie machen mir auch Angst, wenn ich sie in Zürich oder in Bern oder in Frankfurt auf der Straße höre. Hier sind wir dann doch an der roten Linie, hier sind wir dann doch am Break-Even-Point, wo dann wir uns in der Tat fragen müssen, das hat mit Demonstrationsfreiheit nichts mehr zu tun, das hat eher etwas damit zu tun, dass wir sehen, dass die Aktion und Aktivisten ja auch nicht mehr unterscheiden zwischen Israelis und Juden. In Berlin wird geschrien, Tod den Juden. Es wäre ja schon schlimm genug, Tod den Israelis zu schreien, aber nicht mal diese Unterscheidung ist bei den meisten Aktivisten mehr durchgehalten. Also es handelt sich um eine tiefe antisemitische Welle, wo der Hass gegen Juden allgemein formuliert wird. Ich glaube, dass sich hier etwas ganz Fundamentales, aber auch Bedrohliches entwickelt, nicht nur an den Universitäten. Und wenn wir jetzt nochmal den Rechtsextremismus dann doch hinzuziehen, der in allen Demokratien nach vorne läuft, wir sehen, dass es jetzt in Holland eine Regierung mit einem der größten und lautesten Rassisten Europas, nämlich Wilders, geben wird. Wir wissen, dass in Österreich bald gewählt wird und die ÖVP wahrscheinlich mit der FPÖ, jedenfalls die FPÖ vielleicht mehr Stimmen als die ÖVP bekommen wird. Wir sehen, dass in Ländern wie Italien Meloni sich ganz offen jemand postfaschistische Regierung nennt. Wenn wir also diese gesamte Gemengenlage nehmen, die an einem Schnittpunkt linksextrem, rechtsextrem, islamistisch einen Sündenbock und einen gemeinsamen Feind sehen, nämlich Juden und Jüdinnen, dann verstehe ich, dass viele in unseren Gemeinden darüber nachdenken, ob wir in der Analogie zwischen 30 und 1933 sind. Ich würde das jedenfalls nicht als eine übertriebene Angst abschmettern.
Michel Friedmann, vielen Dank für das Gespräch.
Zukunft denken mit Michel Friedmann.